Freitag, der 13. 20.46 Uhr. Und achso, einen Monat brauchen wir auch noch, ne? Juni. Aber das denken sich die meisten vielleicht, zumindest die, die die Folge jetzt hören. Endlich haben wir es mal wieder geschafft.
Ja.
Aber ich denke, wir haben gute Entschuldigungen, oder? So ein bisschen.
Ziemlich gute.
Also du zumindest. Ich eigentlich auch. Eigentlich haben wir beide gute Entschuldigungen. Ja. Aber wir wollen darüber gar nicht lang schnacken, sondern ich glaube, wir stürzen uns direkt dort rein, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Und ich erinnere mich sehr gut, dass das auf jeden Fall ein Wochenende war, wo du zu Hause warst. Mhm. Und du ein bisschen mit kleiner Sorge losgefahren bist, weil es folgten 3 Wochen am Stück, wo du nicht zu Hause warst. Das gab es so zuvor nicht.
Ja.
Und von den 3 Wochen warst du auch noch 2 Wochen alleine, was es auch so nicht gab. Ja.
Richtig.
Wie war's?
Die Gründe, aus denen ich so lange nicht zu Hause war, also die Wochenenden, die waren auf jeden Fall sehr spannend und zum Großteil auch ziemlich cool. Darüber sprechen wir ja später noch. Aber die Tatsache, dass ich dadurch halt 3 Wochen lang nicht zu Hause war und in der Woche ja immer alleine in Zürich klarkommen musste, ohne dann aber am Wochenende sozusagen die Akklimatisierung hier zu haben, das war sehr unschön. Das muss auch nicht nochmal passieren.
Hm. Und es hat zusätzlich eigentlich alle aufgebauten Routinen, die eigentlich irgendwie auch ja schon so ein bisschen essentiell sind, ein bisschen kaputt gemacht, denn du kommst im Regelfall immer Freitag irgendwann in der Nacht nach Hause.
Ja.
Dann hat man den ganzen Samstag hier vor Ort gegebenenfalls Zeit, organisatorische Dinge erledigen, Bücher signieren, Widmungen schreiben, Fragen beantworten, was so anliegt. Und die Mami nutzt die Zeit, um einmal die komplette Wäsche, die du mitgeschleppt hast, einmal komplett durchzuwaschen, wieder Rationspakete fertig zu machen. Und sie kocht die ganzen Gerichte den Samstag, die du dann im Normalfall im Sonntag auf der Rückfahrt dann in Portionspacks für eine Woche wieder mitnimmst.
Genau.
Das ist so die Kurzversion eigentlich der Routine. Und die war natürlich jetzt völlig zerschossen, weil du einfach 3 Wochen gar nicht da warst. Ja,
ja, das ist das eine. Dadurch war natürlich die Wäsche... Behälter sind übergequollen und ich musste mir jeden Tag irgendwie Essen organisieren. Dann kam mir noch hinzu, dass ich direkt in der ersten Woche, nachdem ich hingefahren bin, irgendwie, ja, ich weiß nicht, ob ich krank war, aber ich hatte Bauchschmerzen und Übelkeit und Kopfschmerzen.
Ich erinnere mich,
Das kann an allen möglichen liegen. Das kann daran liegen, dass ich Probleme habe, meine Trinkwasserflaschen richtig auszuspülen. Und die halt immer wieder verwende. Das kann auch an dem Weltgeschehen gelegen haben oder an der Arbeitsbelastung oder an allem so ein bisschen.
Es gäbe auf jeden Fall mehrere mögliche Ursachen, das leuchtet.
Auf jeden Fall waren das so ein paar Tage, in denen es dann halt auch so war, dass ich nichts essen konnte so richtig. Und da hatte ich dann unter anderem das Problem, dass ich dann am zweiten Tag, wo ich nichts gegessen habe, und das ist grundsätzlich schon gefährlich, also meine Ärzten sagt mir sonst auch immer, das darf eigentlich so nicht passieren, dass ich mehrere Tage nichts esse. Aber ich habe mir dann am zweiten Tag, wollte ich mir in der Mensa was zu essen holen und habe das dementsprechend auch gemacht, weil ich irgendwie essen musste. Konnte ich aber überhaupt nichts essen und ich hatte gleichzeitig keine Behältnisse dabei und musste aber dringend los zur Vorlesung, die ich nicht verpassen durfte, die auch nicht aufgezeichnet wurde. So. Das heißt,
Du hast dich relativ schnell wieder in eine Situation gebracht, die nur unschöne Lösungsoptionen, die Mehrzahl kann ich wahrscheinlich weglassen. Ne?
Und wie gesagt, es war sowieso schon eine sehr unschöne Lage und dann direkt das am Anfang. Das war echt nicht schön, sodass ich dann tatsächlich das Essen, und das war halt auch nichts, was man irgendwie am Stück, sondern das waren so Kartoffelecken und alles Mögliche, musste ich halt in die Hand nehmen und lose in den Rucksack in verschiedene Fächer stopfen. Diese Fächer mir gut merken und erstmal nicht mehr öffnen. Und das dann so eigentlich so lange dort drin lassen, bis dann Mami Zugang zu dem Rucksack haben würde, um das Ganze zu reinigen, das Essen rauszuholen und an anderen Orten zu deponieren. Das war so ein Beispiel für das, was halt so schief gehen kann, wenn man 3 Wochen alleine dort ist.
Und ich finde, es ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ich glaube, du hast das Beispiel auch auf Instagram in einem Reel erzählt. Und wenn man dann die Reaktionen auf dieses Reel sieht, dann offenbart es doch schon recht deutlich, gut, da fehlt Menschen zum Teil der Kontext, da werden Urteile gefällt zu, wo man sich grundsätzlich fragt, was berechtigt dich eigentlich, dort ein Urteil zu fällen. Aber magst du vielleicht für den einen oder anderen Querhörer, der jetzt so gar nicht so richtig weiß, der vielleicht wirklich sagt, ja sag mal, was kann ja nicht sein, dann lässt das Essen halt liegen oder so, aber du kannst doch nicht alles einfach in den Rucksack stopfen. Ja.
Also ich sehe das ja prinzipiell genauso, dass alles in den Rucksack zu stopfen ist keine so schöne Option. Es gab tatsächlich aber keine andere. Ich konnte es wirklich nicht essen, ich hätte sofort gekotzt. Und gleichzeitig ist es aber so, dass laut Familienvereinbarung das Entsorgen von Essen, und dazu zählt auch das Zurückgehen lassen von Essen, in dem Wissen, dass es dann entsorgt wird, das ist verboten.
Was wäre denn gewesen, wenn du eine telefonische Sondernotfallsitzung, das ist ja eigentlich so, ich meine, du hast ja schon mal den Notstand ausgerufen, als Corona damals begann, hast du die Familienvereinbarung per Dekret, hast du die Hygienerechtlinien durchgesetzt.
Ja.
Du könntest ja eigentlich auch in so einem Moment entweder anrufen oder per Dekret festlegen, aufgrund deiner außerordentlich beschissenen gesundheitlichen Situation darfst du das Essen jetzt da lassen, weil es unterm Strich dann doch irgendwo auch die nicht so schädigende Variante ist, wie zusätzlich ein Rucksack, der aufwendig gereinigt werden muss und so weiter. Da werden vielleicht mehr Chemikalien verbraucht und, und.
Naja, vergisst aber, dass diese Hygienemaßnahmen per Dekret nur möglich waren, weil der Notstand vorher mit einer ganz normalen Mehrheit ausgerufen wurde.
Ja, aber gut, dann hättest du angerufen, dann hätten wir den Notstand innerhalb von einer Sekunde ausgerufen oder so.
Das Ding ist ja, dass in der Familienvereinbarung ja auch drinsteht, unter welchen Umständen ein Notstand überhaupt ausgerufen werden kann.
Das habe ich verdrängt.
Und
ich muss gestehen, ich habe immer über unsere Familienvereinbarungsbänder ein wenig den Überblick verloren.
Ja, und das ist schon, ich meine, man sollte es nicht machen, wie es in den USA und sonst wo passiert oder wie es jetzt hier unsere Regierung macht, für alles einen Notstand ausrufen, wo man einfach durchregieren will, sondern das muss schon sehr, sehr gut begründet sein. Und das war es bei Corona definitiv. Das war kein Notstand, weil ich meine, es war unschön, aber ganz ehrlich, so eine Situation passiert auch mindestens einmal im Monat. Also müsste man ständig irgendwelche Notstände ausrufen.
Ja, wobei wir auch schon mehrfach gesagt haben, das Thema Tupperboxen jeweils dabei haben im Rucksack. Du schleppst ja einen riesigen Rucksack sowieso immer mit, aber für die Uni hast du dir jetzt wieder einen anderen Rucksack besorgt.
Ja, genau.
Einen kleineren. Und hast dich nicht wieder damit beschäftigt, was muss ich da eigentlich alles drin haben, um auf all meine Situationen bestmöglich vorbereitet zu sein.
Ja.
Ja, und das zeigt so ein bisschen A, welcher Aufwand eigentlich notwendig ist, um sich einfach nur durch den Alltag zu schlagen. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass du auf eine Expedition gegangen bist, sondern zur Uni.
Ja. Ja.
Und trotzdem ist das eigentlich unerlässlich, dass du morgens guckst, habe ich Cetirizin, habe ich meine Kopfhörer, also das, um dich gewissen Reizen entziehen zu können und das ist richtig Aufwand, ne?
Das ist sehr großer Aufwand und in dem Fall, klar, wäre es schön gewesen, wenn ich was dabei gehabt hätte, hatte ich aber halt nicht und das
und es fehlt halt der Faktor Mami, die an der Tür steht und sagt, hast du das? Hast du das? Hast du das? Oder die im Idealfall, weil du nicht dran gedacht hast, den Rucksack den Abend zuvor schon fertig gepackt hat.
Oder halt die zumindest zu Hause ist, damit das Essen direkt wieder aus dem Rucksack rausgenommen werden kann und nicht erst nach einer Woche.
Ja.
Oder länger in dem Fall noch.
Ja. Also was ich damit nur sagen wollte, ich war nicht erstaunt über die Instagram-Kommentare, die es zu dem Reel gab, weil die natürlich, wenn die dann gegebenenfalls völlig kontextlos bei jemandem im Feed landen, es natürlich schon erstmal völlig ungewöhnlich klingt. Aber es zeigt dann halt auch sehr, sehr schnell, wie unfassbar krass die Leute urteilen. Ich meine, da ging es ja schon heiß her dann insgesamt. Also
ja.
Das meiste habe ich dann weggelöscht. Aber das war schon etwas, wo ich überrascht war, was das für eine schnelle Dynamik genommen hat. Also du hast das ja früher bei, wenn du dich politisch positioniert hast oder sowas, ging das ja immer sofort durch die Decke.
Klar.
Aber bei solchen Sachen war das bisher eigentlich so noch nicht der Fall.
Das ist ja auch ein großer Unterschied, wenn ich mich politisch, ich meine, wenn andere Leute sich politisch positionieren, sehe ich das auch als Aufruf. Wenn ich das anders sehe, dann widerspreche ich da so. Da hat man, ich meine, zu politischen Themen hat man eine Meinung und es ist sinnvoll, dass man sich eine Meinung bildet, weil es betrifft uns alle irgendwie. Aber es gibt ja überhaupt keinen Grund, warum sich jemand zu diesem Thema überhaupt eine Meinung bilden sollte.
Ich meine, ist ein guter Punkt.
Warum sollte man eine Meinung dazu haben, wie ich das mit meinem Essen mache oder wie oft ich nach Hause fahre?
Du hast aber Social Media die letzten 20 Jahre schon so ein bisschen verfolgt, oder?
Ja. Weniger als du, glaube ich. Also ich verursache die Kommentare, ich lese sie sehr selten.
Ja.
Das machst eher du. Aber ja, ich habe auch mitbekommen durchaus, dass Leute sich eine Meinung bilden zu der Art und Weise, wie wir dieses Studium so organisieren.
Geh mal zum Friseur, schneid dir mal die Fingernägel.
Ja,
trinkst du heute Lippenstift?
Ja.
Also es ist ja mittlerweile manchmal, unter manchen Posts ist ja fast ein Drittel der Postings, wo sich irgendjemand anmaßt, dir mitzuteilen, was du jetzt als nächstes körperlich zu verändern hast.
Ja, das auch. ja, das ist, du hast recht, das ist schon sehr respektlos. Gerade auch, wenn es in dem Post um sehr wichtige Anliegen geht. Also, wenn ich einen Post absetze zu einem aktuellen politischen Thema, zu einer Menschenrechtssituation oder zur Klimakatastrophe und dann kommen solche Kommentare, da könnte ich ausrasten, bin ich ehrlich. Aber auch zu allgemein zu dem Thema, wie organisieren wir dieses Studium, wie mache ich das mit den Nachhausefahrten und dem Essen und der Wäsche etc. Auch dazu haben ja sehr viele Menschen Meinungen und ich verstehe gar nicht so genau, wieso. Weil es betrifft sie ja in keinster Weise irgendwie in ihrem Leben. Und ich habe auch nicht, früher habe ich ja noch zwecks Interaktion, Algorithmus, Pushen, manchmal auch sowas gemacht wie, was sind denn eure Gedanken dazu, Fragezeichen. Davon bin ich weg. Also, beziehungsweise ich denke sehr gut darüber nach, ob ich das schreibe, nur wenn ich auch wirklich mir sicher bin, dass ich die Meinung dazu hören will. Sowas mache ich ja nur noch sehr selten. Aber das heißt nicht unbedingt, dass die Menschen sich nicht trotzdem zum Besten geben.
Ja, was mir gerade einfällt, wenn ich so zwischendurch, während ich dir lausche und dann so die Hintergrundkulisse mitbekomme, sollten wir vielleicht erwähnen, dass wir heute mal nicht in unserem Studio sitzen, ja, sondern wir uns einfach nach draußen gesetzt haben, weil es A noch sehr angenehm warm ist und B, wir jetzt einfach auch nicht irgendwo wir müssten aktuell ins Dachgeschoss, da ist es schon sehr unangenehm, ja, wahrscheinlich, deswegen haben wir uns nach draußen gesetzt. Das heißt, von der Tonqualität ist es vielleicht ein klein wenig anders und man hat ein wenig Vogelgezwitscher, ja, im Hintergrund. Ja. Kommen wir vielleicht zu einem der positiven Gründe, warum du, ja, 3 Wochen nicht daheim warst. Was hast du denn gemacht?
Also das erste Wochenende war Eurovision Song Contest in Basel und das ist ja nur nicht mal eine Stunde von Zürich entfernt und die Chance wollte ich unbedingt mal nutzen, den ESC live zu erleben und bin am Samstag hingefahren,
ja,
mit einigen KommilitonInnen zusammen.
Vielleicht jetzt mal für, wenn es so Menschen gibt, das weiß ich gar nicht, aber das kann ja sein, die jetzt so gar nicht wissen, was ist denn dieser Eurovision Song Contest überhaupt, was ist das für eine Veranstaltung?
Das ist
also einmal vielleicht so dein persönlicher Wikipedia-Eintrag, wie man es so beschreiben, ja, würde und dann vielleicht aber auch gleich hinterher, was ist der ESC für dich so?
Ja. Also es ist ein europäischer Gesangswettbewerb, in dem die Länder teilnehmen, die in der Eurovision, in der European Broadcasting Union sind und jedes Land tritt praktisch an mit einem Beitrag von einer Gruppe oder einer Person, also mit einem Song, der dann dort performt wird, mit der entsprechenden Inszenierung oder Show. Und dann geben sowohl Juries aus den anderen Ländern als auch das Publikum aus den anderen Ländern kann Punkte vergeben. Und wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt den ESC. Es findet einmal im Jahr statt, immer in dem Land, das letztes Jahr gewonnen hat. Und letztes Jahr hat die Schweiz gewonnen. Und dementsprechend war es dieses Jahr in Basel.
Mhm. Genau. Und obwohl das ähnlich wie ein Stadiongang eher eigentlich Veranstaltungen sind, wo du nicht unbedingt der Einzige bist, der die Idee hat, da mal hinzufahren, ja, hast du dich da bestmöglich drauf vorbereitet? Warst auch nicht ganz alleine da? Hast dich dort mit anderen Leuten, mit anderen, ich glaube, anderen Kommilitonen, ja, getroffen? Erzähl mal, wie war's?
Es war sehr cool. Es war, also die ganze Stadt ist praktisch mehr oder weniger in dieser Stimmung, also überall in der Stadt. Es gibt das Eurovision Village, es gibt die Eurovision Square und halt das Stadion, in dem das stattfindet. Aber auch am Bahnhof und überall in der Innenstadt ist was los. Sind irgendwie Aktionen, Public Viewings, Stände etc. Und so kann man sehr gut in der ganzen Stadt eigentlich die Stimmung aufnehmen, ohne sich auch unbedingt dahin begeben zu müssen, wo es sehr, sehr voll ist. Ich war abends dann aber, wie gesagt, mit meinen KommilitonInnen im Eurovision Village. Das ist praktisch, ich glaube, das ist so eine Art Messegelände. Sehr, sehr große Hallen, wo ein riesiges Public Viewing veranstaltet wurde. Also mit praktisch ganz, ganz großen Leinwänden, wo dann alle zusammen die Performances und die Stimmvergaben geguckt haben und entsprechend Catering und alles Mögliche drumherum.
Weißt du, wie viele Leute da waren oder haben sie das irgendwie
gesagt? Nee, das kann ich, aber Tausende in diesen Hallen, okay, auf jeden Fall. Trotzdem hat man immer einen Platz gefunden, wo man unproblematisch stehen konnte, ohne dass es eng wurde.
Gab es mehrere Public Viewing Plätze oder war eigentlich alles, was Public Viewing technisch stattfand, dort?
Es gab, glaube ich, es gab viele Public Viewing Plätze, es gab ja, auch
also
welche
so Kneipen
Open
und so
Air,
wahrscheinlich
Kneipen,
auch noch,
genau.
Ja. Mm, okay.
Aber das war so der Zentrale im Eurovision Village, wo wir waren. Und da war natürlich auch so am meisten los vom Publikum her, also aus allen möglichen Ländern halt Menschen mit Flaggen und Schminke und die dann auch bei den jeweiligen Beiträgen mitgetanzt haben oder so, applaudiert haben, so dass dort, ja, war die Stimmung schon am besten. Wir haben vorher auch überlegt, wo wir hingehen. Ich war mir am Anfang überhaupt nicht sicher, ob ich, also ich wollte schon, aber ich war mir nicht sicher, ob das realistisch ist, ob das möglich ist. Ich habe mich dann überzeugen lassen davon, dass die Person, die mich praktisch eingeladen hat, auch gesagt hat, falls wir irgendwie die Notbremse ziehen müssen, fährt er auch mit mir zurück nach Zürich oder würde halt so lange auf jeden Fall mich begleiten, bis es wieder irgendwie sicher ist. Mhm. Dementsprechend muss ich da keine Sorge haben oder es war relativ risikoarm, sodass ich gesagt habe, okay, dann versuche ich das. Und es war natürlich sehr cool, weil ohne diese Zusicherung hätte ich das wahrscheinlich, das Risiko nicht eingehen können, hätte ich das nicht erleben können. Und das hat auch sehr, sehr gut geklappt.
Mhm.
Genau, deswegen, ja, es war natürlich, es war sehr, sehr laut. Ich hatte Ohrenstöpsel dabei, ohne wäre es sowieso gar nicht gegangen. Beziehungsweise wir haben sie dort bekommen. Und es war natürlich auch so, es war ein anstrengender Tag. Aber ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass ich hingefahren bin.
Ich weiß gar nicht, wann dieses ESC-Fieber wieder in dieser Familie eingeschlagen ist. Ob es Lani war mit dem Sieg durch Maneskin oder ob du schon vorher immer so ein bisschen da so ein Auge drauf geschielt hast. Ich weiß, dass wir es irgendwann mal, ich glaube irgendwie mal nachts im Hotel irgendwie so mal geguckt haben, irgendwo vor ganz, 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 ganz vielen Jahren. Und ich erinnere mich, dass auch bei uns zu Hause, als ich so 13, 14, 12, keine Ahnung, so um den Dreh rum war, würde ich schätzen. Und auch etwas jünger noch der ESC immer, beziehungsweise damals noch der Grand Prix Eurovision de la Chanson. Da war das Ganze noch eher französischsprachig. Oh Gott. Geprägt, sodass ich mich da schon dran erinnere, auch damals diese Zuschaltung. Das Einzige, was halt komplett anders war, es gab keine Jury-Votings.
Ja.
Die sind, glaube ich, auch relativ neu. Und man hat dann, wenn man geschaltet hat in die Länder, wo die Punktevergabe waren, die haben dann immer alle Punkte aufgezählt. Dadurch hat das immer unfassbar lange gedauert. Es war aber trotzdem immer so das Spannende.
Ja, klar.
So, das
gehört die Songs kennt man in der Regel ja schon.
Da finde ich eigentlich so die jetzige Präsentation, wo sie nur noch so die Punkte zeigen, so finde ich eigentlich sogar relativ, ja.
Sie sagen halt die 12 durch.
Die 12 sagen anderen, so, dann zeigen sie den Rest, genau. Ja. Ja, ich finde, sie könnten schon irgendwie so die 8 und die 10 und die 12, aber nun gut, ich will ja auch nicht motzen. Ja, ich will ja auch nicht motzen. Ja.
Dann würde es halt noch deutlich länger dauern.
Es ist ja auch eine Veranstaltung, die auch außerhalb des musikalischen Kontexts Aufmerksamkeit erlangt hat. Wie hast du das da so insgesamt empfunden und was sind da so deine Positionen zu?
Also prinzipiell finde ich es immer cool, wenn, oder anders, ich halte allgemein weder bei Sport noch bei Musik viel davon zu sagen, das muss man strikt vom politischen oder gesellschaftlichen trennen, weil das ist meiner Meinung nach nicht realistisch und auch nicht erstrebenswert. Ich meine, Menschen singen ja, sollen ja irgendwie über das singen, was sie irgendwie bewegt oder was sie beschäftigt. Und da gehört selbstverständlich, gehören politische Themen total dazu. Und der ESC hatte ja auch immer eine gewisse politische Relevanz. Ich meine, wenn man darauf guckt, die Schweiz hat letztes Jahr gewonnen, daraufhin, oder das hat mehr oder weniger die Debatte in der Schweiz neu losgetreten, darüber, ob man einen alternativen dritten Geschlechtseintrag einführen soll, oder Deutschlands Auftritt mit ein bisschen Frieden mitten im Kalten Krieg, das, womit Deutschland ja gewonnen hat. Auch das war ja, es war vielleicht nicht explizit politisch in dem Sinne, dass da irgendwie Nationalstaaten oder sonst erwähnt wurden, aber ich würde mal behaupten, Wahrscheinlich ist kein einziger Song wirklich total unpolitisch, völlig losgelöst von...
Espresso Macchiato.
Ja, da könnte es schwieriger sein, wahrscheinlich eine Verbindung zu finden. Aber ich meine, Songs sind immer irgendwie, hängen zusammen mit ihrer Entstehungszeit. Selbst wenn es nur die Tatsache ist, dass man etwas total Unbeschwertes, Quatschiges singt, um irgendwie ein bisschen Eskapismus zu haben von dem, was sonst so passiert. Und ja, auch... Das war zum Beispiel der Grund, warum mir der albanische Song dieses Jahr so gut gefallen hat. Albanien auch einer meiner Favoriten war. Das war, also offensichtlich galt er nicht als zu politisch oder als politisch, weil er, wie gesagt, auch wenig explizit war. Aber er hat mehr oder weniger eine utopische Zukunftsvision geschildert, die alles enthält, was man eigentlich als politisch links bezeichnen würde. Aber letztlich singt sie dort nur über eine Welt, in der mehr oder weniger alle glücklich sind. So. Also das ist ja irgendwie... politisch. Deswegen diese Trennung halte ich für nicht so sinnvoll. Gleichzeitig war es ja dieses und in diesem und im letzten Jahr so, dass der ESC auch deshalb nochmal besonders Aufmerksamkeit erregt hat wegen der Teilnahme Israels. Auch da würde ich sagen, ich verstehe die Argumente, also ich, wie gesagt, ich halte von dem Argument, von Politik trennen halte ich nichts. Ich verstehe die Argumentation prinzipiell zu sagen, okay, die Bevölkerung hat eine rechtsextreme Regierung gewählt. Diese rechtsextreme Regierung begeht Verbrechen und dementsprechend muss man die Bevölkerung, die sie gewählt hat, bestrafen oder halt ausschließen. Ist eine Argumentationslinie, die ich verstehe, stimme ich nicht zu oder sehe ich anders, aus dem Grund, dass der ESC ja praktisch ein Wettbewerb ist, in dem sich die Sender oder die Rundfunkanstalten bewerben, die Beiträge organisieren. Und dort im Gegensatz zu Russland, ja, wenn man Russland oder Belarus beim ESC hat, dann hat man da letztlich den russischen Staat sitzen. Also die Sender sind identisch mit dem russischen Staat. Der russische Staat bestimmt, was dort passiert. Während der israelische Sender, der teilnimmt, vergleichbar mit dem deutschen Sender oder mit anderen europäischen Sendern halt unabhängig von der Regierung ist, auch regierungskritisch ist, eine wichtige Informationsquelle auch in Israel, beispielsweise zum Gaza-Krieg. Deswegen fände ich es, ich persönlich ist falsch, dass man diesen Sender, den Kahn, vom ESC ausschließt. Wie gesagt, ich verstehe prinzipiell die Argumentationslinie. Was ich überhaupt nicht verstehe oder wofür ich überhaupt kein Verständnis habe, ist die Art und Weise, wie dort in Basel und auch letztes Jahr in Malmö protestiert wurde. Weil das, ich meine, ich habe es ja mit eigenen Augen gesehen und ich habe auch die Mobilisierung an der ETH oder an anderen Unis in der Schweiz gesehen. Das war eine Einschüchterungs- und Drohkulisse, die dort aufgebaut wurde, letztlich gegen die israelische Delegation, gegen israelische Fans, die sich dort nicht sicher fühlen sollten. Und dementsprechend, also deswegen habe ich mich auch der Solidaritätsaktion am Vormittag angeschlossen, gegen diese antisemitischen Anfeindungen gegen Yuval Raphael und bin etwas früher nach Basel gefahren, um dort noch am Stand mitzuhelfen. Und das ist auch ja sehr friedlich verlaufen dort.
Unter welchem Motto standen die in Anführungszeichen Proteste?
Das Motto war Escalate, mit ESC praktisch wortspielmäßig groß geschrieben. Und das fand ich doch extrem unverantwortlich, dass wenn man weiß, was letztes Jahr in Malmö passiert ist, dass ja letztlich so eine Meute vor dem Hotel mehr oder weniger aufgelauert hat und das extrem, extrem unsicher war, finde ich es unverantwortlich, unter dem Motto Escalate zu sowas aufzurufen, wenn man ja weiß, ich meine, es war klar, was das bewirken würde, welche Bilder das produzieren würde und auch die Organisationen, die dahinter stecken, da war BDS dabei, da war Samidun dabei, also ich sag mal, die üblichen Verdächtigen in dem Kontext und an sich würde ich sagen, wie gesagt, wenn man das mit der Teilnahme Israels anders sieht, dann soll man bitte dafür demonstrieren und demonstrieren dürfen, absolut, aber da lege ich doch ein bisschen ähnlich.
Naja, die Frage stellt sich ja grundsätzlich, ist der Adressat für meine Kritik an den fürchterlichen Dingen, die durch die israelische Regierung in Gaza passieren, ist der richtige Adressat eine Künstlerin, die gleichzeitig Opfer der Angriffe vom
Das sowieso, ist. Das kommt
das ist ja
hinzu.
Dann schon die die Perversion hoch 76. Also das geht ja dann irgendwo, das geht gar nicht mehr unter. Also ich sehe es genauso wie du, man kann dort durchaus unterschiedliche Positionen zu vertreten, ob Israel teilnehmen sollte. Spätestens wenn es beim Vergleich zum Vergleich Russland kommt, wird es nicht nur schwierig, sondern völlig haltlos insgesamt. Aber man kann trotzdem sagen, nein, schließen wir aus den und den Gründen. Man müsste da vielleicht halt einfach mal ein Setup aufbauen, wo man sagt, das sind so die Maßstäbe, die wir anlegen. Ähnlich wie die EU, die sagen, wer darf rein, wer darf nicht rein oder irgendwie sowas. Wobei es dann natürlich dem ESC vielleicht auch viel nimmt, irgendwie so ein bisschen.
Aserbaidschan zum Beispiel.
Aserbaidschan, könnte ein Thema sein. Da hat sich bisher noch kein Mensch drüber aufgeregt. Ne? Vielleicht sollten wir zum nächsten ESC, der hat gewonnen, wo müssten wir hin? Österreich ist
Österreich,
gar nicht so weit. Da machen wir eine Anti-Aserbaidschan-Demo.
Das könnte aber awkward werden, wenn wir dann den Anti-Israel-Demonstranten gegenüberstehen und wir denselben Platz, ja, keine Ahnung.
Oder wir machen so ein Anti-Germany.
Ja.
Das wäre doch auch was. Ja.
Ja.
Weil wir jemanden wie Spahn leisten müssen oder so, dürfte Deutschland nicht mehr teilnehmen.
Wer weiß, in 3-4 Jahren können wir vielleicht wirklich eine Forderung machen, Deutschland auszuschließen. Naja, genau, das war die Lage dort.
Nun erinnere ich mich, dass wir im letzten Jahr, da haben wir mit deiner Schwester zusammen geguckt, die auch dieses Jahr wieder bestens ja vorbereitet war. Die hat ja ein großes Punkte-Ranking aufgebaut, wo sie so prognostiziert hat, wer wie wo landet und hat auch, wenn man sich das mal anschaut, eine Menge Treffer gelandet, unter anderem den Sieger richtig geschätzt. Die ersten 5 waren, glaube ich, fast alle richtig.
Wobei es ja kein, waren es eine Vorhersage oder war es ihr persönliches Ranking?
Das müssten wir sie nochmal fragen. Ja. Aber ich glaube, das war so ein bisschen beides, weil sie sagt eigentlich, naja, mein persönliches Ranking muss ja eigentlich gleichzeitig die Vorhersage sein. Ja. Man kann ja da gar keinen anderen Geschmack erlauben. Ja? Wobei sie sehr traurig war, dass der Milkshake-Mann rausgeflogen ist. Das war wahrscheinlich einer der Songs, wo sie nicht die nähere Bedeutung insgesamt gegoogelt hat oder so. Das weiß ich nicht. Aber ich erinnere mich, wie gesagt, im letzten Jahr, dass auch von den Songs her ich so 3, 4, 5 Songs hatte, wo ich sage, oh, die hätten alle das Potenzial zum Sieg und ich fand sie gleichzeitig gut. Dieses Jahr hatte ich von sehr früh eigentlich nur einen Song auf dem Schirm und auch nur einen Song, der mich beeindruckt hat, sagen wir es mal so. Und der hat auch tatsächlich gewonnen. Wie war es bei dir?
Also ich hatte ein paar Songs, die ich ganz gerne mochte. Österreich war definitiv auch weit vorne bei mir. Aber nicht das Einzige. Wie gesagt, Albanien hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und ja, es gab auch noch ein paar andere. Italien fand ich auch ganz gut.
Italien war, ja, ich erinnere mich. Und ja, war auch nicht schlecht.
Ehrlich gesagt, ich mochte auch Estland schon relativ gerne. Ja, fand ich schon lustig.
Ich fand Luxemburg noch underrated.
Ja, Luxemburg
so ein bisschen,
war auch gut.
Auch wenn es sehr speziell war insgesamt. Und mein weitester Daneben-Tipper, jetzt weiß ich es gar nicht mehr richtig, ich glaube, es war Slowenien. Oder die Slowakei? Boah, jetzt weiß ich es gar nicht mehr. Ich weiß jedenfalls, dass ich, als ich Lanis Ranking gesehen habe, waren die ganz sehr, sehr weit unten. Und dann hatte ich mir das angehört, habe ich gesagt, naja, so schlecht finde ich das nicht. Ich sehe das eigentlich so eher in den Top 10 so. Und dann waren die beim ESC im Finale aber gar nicht mehr dabei, weil die schon in der Vorrunde ausgeflogen sind. Ja.
Aber ich muss sagen, insgesamt finde ich das Endergebnis, kann ich schon mitleben. Also ich hätte Albanien ein bisschen weiter oben gesehen, obwohl sie ja schon relativ weit oben waren, aber es hat mir wirklich sehr gut gefallen. Luxemburg und Island fand ich krass, dass die wirklich auf den Schlussplätzen war. Da hätte ich sie schon weiter oben gesehen. Aber so grob finde ich das Endergebnis schon fair.
Was du als alter ESC-Experte mir sicherlich mal so ein bisschen erklären kannst, wir haben ja vorhin schon kurz darüber gesprochen, dass diese Jury-Punkte erst später eigentlich dazugekommen sind. Und wenn ich mich richtig erinnere, entweder hat es mir Lani gesagt oder du hast mir gesagt, war der Hintergrund eigentlich, dass man so ein bisschen verhindern wollte, dass bei den Zuschauervotings sich eigentlich nur so ein bisschen die Nachbarländer die Punkte zuschustern, in Anführungszeichen. Wenn ich mir jetzt so diese Jury-Votings aber anschaue, welche Länder so vielleicht direkt nebeneinander liegen und sich überraschend viele Punkte gegeben haben, würde ich mal sagen, das hat die Situation jetzt nicht wirklich verbessert. Was übersehe ich?
Also erstmal ist es bei dem Jury-Voting meiner Meinung nach mit dem geografischen Hin- und Herschieben von Punkten zwischen Nachbarländern inzwischen schlimmer als beim Publikumsvoting. Auch eigentlich dieselben Konstellationen haben sich 1:1 gehalten, also auf dem Balkan zum Beispiel. Ansonsten, ich würde prinzipiell schon sagen, es ist ja eigentlich ein Gesangswettbewerb und ich finde es auch okay, dass nicht nur die Musik zählt, sondern dass auch eben die Performance und der Gesamtauftritt, auch inklusive Botschaft, Outfit etc., das gehört alles zum Auftritt. Also finde ich es auch okay, dass das alles irgendwie zählt. Und das tut es beim Publikum ja sicherlich. Das Publikum lässt sich von all dem ja wahrscheinlich deutlich stärker beeinflussen als die musikalischen Fachjurys, würde ich mal behaupten. Deswegen finde ich es grundsätzlich okay, dass man einen Ausgleich dafür hat oder dass man verhindern wollte, dass es vielleicht, dass die Musik irgendwann gar keine Rolle mehr spielt und es praktisch nur noch um eine möglichst pompöse Show geht. Okay,
als leicht korrigierendes Gegengewicht.
Ja, wobei ich auch sagen muss, ich verstehe den Geschmack der Jurys manchmal auch nicht immer. Mhm. Es ist, also gerade dieses Jahr hat es sich ja schon extrem unterschieden vom Publikumsvoting in einigen Fällen.
Ja.
Das war, glaube ich, auch in keinem Jahr bisher so extrem. Also die Gesamtsumme der Unterschiede sozusagen zwischen den Punkten, die war dieses Jahr mit Abstand
Schweiz, glaube ich, noch in den ersten, unter den Top 5, glaube ich, nach dem Jury-Voting?
Die Schweiz war ganz am Anfang immer
sehr, sehr weit
Platz
oben.
1, Platz 2.
Ja, genau, also sehr, sehr weit oben und dann 0 Punkte von den Zuschauern bekommen.
Ja.
Wobei ich ehrlich gesagt sagen musste, das war auch ein Song, aber das ist so ja auch immer ein bisschen persönlich geschmissen, der mich auch so gar nicht gepackt hat. Also wirklich so gar nicht. Wo ich nach den Jury-Votings schon eher überrascht war, dass der so gut angekommen ist und habe so ein bisschen gedacht, ist das vielleicht auch immer so manchmal, dass man dann auch so als anderes Juryland, das sind die Gastgeber, komm, dann lassen wir auch ein paar Punkte da. Ich kann mir das immer so gar nicht vorstellen. Also es kam ja, letztes Jahr gab es ja einen Bericht, wo sie dann mal so, die Jurys sind ja dann irgendwie, glaube ich, 7 Leute oder 8 oder so, ich weiß es jetzt gar nicht. Und da haben sie ja nochmal bekannt gegeben, wie die in sich gewertet haben und zu ihrer Wertung gekommen sind. Und da war es ja gerade bei Israel total krass, wie viele dann irgendwie, 3 haben halt 0 Punkte gegeben und 3 haben 12 oder irgend sowas und dann ist das so ein Mittelding geworden oder so. Das ist ja schon
das
schwierig.
Das zeigt halt auch, dass, ich meine, musikalische Fachjurys würde man erwarten, dass die irgendwie, klar, die haben einen unterschiedlichen Geschmack, aber die bewerten ja, denke ich, auch mal irgendwie Dinge wie so technische Dinge, wo man mehr oder weniger schon recht objektiv sagen kann, das war jetzt gut oder das war schlecht. Und dann, gut, Israel letztes Jahr war wahrscheinlich wirklich ein Sonderfall, wenn man da, wo hat man dann teilweise auch Recherchen gemacht zu diesen Jurymitgliedern, die dann wieder sehr fragwürdige Aussagen getätigt haben, sodass man da wohl damit rechnen kann, dass das politisch bedingt war. Aber auch so ist es ja überhaupt so, also sowohl bei den Jury-Voting, wie die sich einigen, das ist ja mehr oder weniger so ein bisschen eine Blackbox. Aber auch beim Publikumsvoting ist es ja so, dass das ja analog funktioniert zu den Jury-Punkten. Das heißt, du kriegst halt aus einem Land 12 Punkte, wenn am meisten Menschen für dich abgestimmt haben, 11 Punkte, wenn am zweitmeisten Menschen, also so. Nicht 11, aber ja. Das heißt, du kannst praktisch in jedem Land 13. geworden sein und halt trotzdem 0 Punkte dann im Publikumsvoting haben.
Und das ist, ich glaube, das war das, was dann auch so ein bisschen, als man diesen Schlüssel hatte, einem klar geworden ist, okay, ich muss noch nicht mal richtig gut sein, aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass ich irgendwie im Gedächtnis hängen bleibe. Und ich glaube, da war mit Stefan Raab vielleicht auch einer der Vorreiter, der mit Gildo Horn oder dann sein Eigenauftritt war, da hat der Dude da vielleicht mit dafür gesorgt hat, dass, weil ich glaube, also ich habe in den Zeiten, als ich noch sehr, sehr jung und klein war, ich erinnere mich, da hat Johnny Logan, glaube ich, das zweite Mal gewonnen oder so, würde ich jetzt schätzen. Wann war das? Irgendwann in den 80ern, ich kann es dir gar nicht genau sagen, 89 vielleicht? Müsste man mal recherchieren, ich weiß es jetzt gar nicht. Nee, es war auf jeden Fall vor 89. 90 war ja Deutschland schon Weltmeister, war ich 13, weiß ich nicht, ist ja egal. Jedenfalls wäre da ein Lordi-Auftritt nicht möglich gewesen oder irgendwelche halbnackten polnischen Bauernmägde, die an irgendeinem Knüppel dort so rumstampfen oder irgend sowas. Das wäre dort definitiv, also es war eine sehr, ich will nicht sagen eine wertigere Veranstaltung. Ich mag den ESC so wie er jetzt ist mehr als dieses dann doch recht sterile Schlager-Klassik-Festival, sage ich mal so ein bisschen. Aber das ist schon eine krasse Entwicklung.
Ja, aber das, also erstmal ist es ja auch so, dass so ein bisschen der ESC sehr wichtig geworden ist irgendwie für die queere Community. auch, gibt ja auch zahlreiche queere ESC-GewinnerInnen. Und
wann hat sich das, gibt es da so Schlüsselmomente, wenn man so das so sich retrospektiv anschaut?
Ich weiß nicht, ob es war wahrscheinlich nicht die erste queere Person, aber es war tatsächlich eine Transfrau, die für Israel den ESC gewonnen hat.
Okay.
Auch in den 90ern, also zum Zeitpunkt, aha, wo Transmenschen, wo dieses Thema noch deutlich weniger Menschen bekannt war. Ich glaube, dass auch letztes Jahr schon nochmal ein großer Step war.
Ich denke, Conchita Wurst hat da auch sicherlich.
Das waren ja auch noch Zeiten, wo Russland, Belarus, Ungarn teilweise noch mit dabei waren, die dann ja auch sehr im jeweiligen Staatsfernsehen gegen den ESC gehetzt haben. Also das war ja auch nochmal eine sehr, sehr aufgeladene Thematik.
Stimmt.
Und mittlerweile, ich meine, sieht man schon, dass der ESC gerade besonders für, ja.
Also sprich weiter.
Dass der ESC schon auch eine sehr queere Veranstaltung ist. Und das hat sicherlich auch ein bisschen dazu beigetragen, dass er skurriler und irgendwie quirkiger wird.
Wer war so dein What-the-fuck-Auftritt in diesem Jahr?
Schon Estland. Also wie Estland? Er diesen Kaffeebecher wirklich in der Hand hält und so anhimmelt, so hochhält.
Also ich würde sagen, so rein von der dargestellten Ideologie konnte ich mich dazu sehr mit connecten. Ich hätte das Macchiato noch weggelassen. Ich hätte es einfach Double Espresso genannt. Dann wäre ich da völlig gefangen gewesen. Und auch der Tanzstil ähnelt sehr dem, was ich so in der Lage bin, im Normalfall mich angestrengt auf einer Tanzfläche zu bewegen. Oder so ähnlich sieht das wahrscheinlich aus. Ja. Etwas unkoordinierter, aber auch irgendwie halt so, als würde so ein besoffener Elefant irgendwie von der Seite geschubst werden.
Das war schon echt lustig.
Das war schon wirklich, wirklich, wirklich funny, ja. Dann lass uns doch vielleicht zum Abschluss des Ganzen noch über das deutsche Abschneiden sprechen.
Ja.
Und vielleicht auch noch ein, zwei Worte über den Siegersong. Erzähl, womit auch immer du anfangen magst.
Also das deutsche Abschneiden, ich habe es ziemlich genauso vorher gesagt. Ich habe mit meinen KommilitonInnen eine Wette abgeschlossen. Wir haben alle den ersten Platz, den letzten Platz und Deutschlands Platz getippt. Und die Person, die gewinnt, die durfte sich eine Aktivität von unserem Studierenden-Sportverband aussuchen, zu der wir hin müssen.
Okay.
Und ich habe Deutschland tatsächlich, ich glaube, zwei Plätze neben die richtige Platzierung getippt, also so im oberen Mittelfeld habe ich sie gesehen. Entspricht auch so meiner persönlichen Meinung. Ich habe leider den letzten Platz, wurde ganz knapp Zweiter, deswegen muss ich dann Ultimate Frisbee spielen gegen irgendwelche Leute, die doppelt so groß, also nicht doppelt so groß sind wie ich, aber deutlich stämmiger, und das war ein bisschen peinlich, aber ja, das war an sich.
Aber du hast es durchgezogen. Ich fand das total toll, dass du das gemacht hast. Aber da kommen wir später noch zu.
Ja, und meiner Bewertung für Deutschland hat es nicht gelegen. Also ich finde, das ist ein halbwegs fairer Platz für den deutschen Beitrag. Es war schon, also was ich sagen muss, er war relativ gut darin, irgendwie Stimmung zu machen. Also die Leute in der Halle sind sehr auf den deutschen Beitrag abgegangen, weil man dazu irgendwie gut tanzen konnte und irgendwie gut mitfeiern. Und es war ist ja praktisch so eine Art Party-Song. Und der in der Halle ist er relativ gut angekommen. Und der österreichische Beitrag, wie gesagt, war auch einer meiner Favoriten. Vor allem ich mochte die Melodie sehr gerne. Textlich gab es Songs, zu denen ich sag mal, mehr relaten konnte, deren Inhalt ich mehr nachfühlen konnte oder deren Inhalt mich auch irgendwie persönlich mehr betroffen hat. Aber so rein auf musikalischer Ebene würde ich sagen, ist schon ein verdienter Sieger und zeigt ja auch irgendwie doch, dass das Musikalische schon eine Rolle spielt. Ich meine, das war keine besonders aufwendige Inszenierung oder Show und trotzdem hat er gewonnen.
Nee, das war so ein bisschen, ich musste bei dem deutschen Song irgendwie so vom Feeling her, ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst, wir waren mal auf einem Festival, jetzt müsste ich kurz lügen, welches das war. War das Serengeti? Ich weiß es gar nicht. Jedenfalls hatten wir uns dann da einfach vorgenommen, einfach mal so ein paar unterschiedliche Bands anzuschauen. Und da warst du noch relativ klein, habe ich dich auf die Schulter genommen und wir standen vorne an dem Gitter und plötzlich kamen so fünf Typen auf die Bühne mit so Wasserpistolen und so komischen Anzügen. Wie hießen die denn? Waren das Eskimo? Waren das Eskimo Callboys oder verwechsel ich die jetzt?
Ich weiß nicht.
Weiß ich nicht. Jedenfalls war es so eine Rums-Bums-Musik, wo du erstmal so jetzt nicht irgendwie so die emotionale Tiefe suchst, die, wo du sofort verstehst, dass vielleicht andere davon gleich gefangen werden. Persönlich ist es nicht mein Rhythmus. Also auch bei mir persönlich hat der deutsche Beitrag jetzt nicht gut gefallen. Ich würde mir das nicht im Auto anhören oder so. Aber ich konnte sehr schnell nachvollziehen, dass es ein typischer Rap-Song ist, weil der hat ja immer eigentlich irgendwie so sehr leichte, eingängige Worte. Irgendwie damals so, Wadde hatte Dude da, Gildo hat euch lieb oder in dem Fall halt Balla 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 oder wie es auch immer hieß oder so oder Ballalalala. Nee, ist ja egal. das war mir klar und ich hatte auch gedacht, das wird ein Song, der besser abschneidet. Auch weil ich irgendwie fand, der geht in so eine Zielgruppe. Es gab wenig Vergleichbares wie den deutschen Song. Ja, es gab viele Balladen, es gab sehr viele ähnliche Songs, aber der Deutsche stand da so ein bisschen heraus. Aber nicht unbedingt so voll im mega positiven. Ja. Und ich glaube, es war ein großes Problem, das hatte ich im Nachgang gelesen, dass so auch viel immer davon abhängig ist, gelingt es, so einen Hype zu erzeugen im Vorlauf zum ESC. A, erst im eigenen Land im Idealfall. B, aber dann auch vor Ort und bei den Generalproben. Und da war, glaube ich, eine, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob es Abe oder Tinner war, aber einer gesundheitlich so stark angeschlagen, dass es bei einem der Auftritte wohl sich so alle gedacht haben, ach du
Scheiße. War das nicht der Halbfinalauftritt sogar?
Das weiß ich
nicht. Also ich habe den Halbfinalauftritt gehört und da hat sich in den Kommentaren überschlagen, dass das stimmlich ein kompletter Aussetzer war.
War das in den Halbfinalen? Ich kann es dir gar nicht sagen. Und von daher würde ich sagen, ja, das ist okay platziert, nicht so ganz schlecht unten, aber sicherlich ist es auch kein Song, gewesen. Wobei ich gedacht habe, auch wenn er mir nicht gefällt, ich habe gedacht, das könnte auch so ein Überraschungsding werden, dass der wirklich sehr, sehr weit oben landet. Und Österreich, ich meine, das war auf rein künstlerischem Level absolute Spitzenklasse.
Ja.
Das war gigantisch gut inszeniert, sehr mutig inszeniert. Sonst immer dieses farbenfrohe etc. Und dann da so dieses zurückgenommene Schwarz-Weiß. Mir hat der Techno-Part hinten raus, der hat mich ein bisschen, wo ich gedacht habe, muss der, also das machen sie ja mittlerweile häufig, dass sie da irgendwie so zwei oder drei Stilrichtungen in einem Song unterbringen, um dann möglichst noch in vier verschiedenen Sprachen, um möglichst viel, das hat mich jetzt, mir hätte es glaube ich besser gefallen, wenn es in der Melodie der ersten zwei Drittel geblieben wird, aber ein absolutes Brett an Song und ich war völlig entsetzt, dass es Leute gab, die da wirklich irgendwie Bada Bada Bastu oder sonst irgendwas weiter vorne gesehen haben als diesen Song. Rein Qualität, rein Inszenierung und. Nein, also da denke ich, und damit würde ich sagen, können wir dieses Kapitel schließen. Österreich ist ein mehr als verdienter Sieger. Ja, und dann bist du irgendwann nachts um drei oder irgendwie sowas, glaube ich, zurück in deinem Apartment gewesen. Und hast den Sonntag mal so ein bisschen zum Ausschlafen, hast dich in deine erste Alleinwoche gestürzt, ohne Rationspacks und mit einer begrenzten Anzahl an restfrischer Wäsche. Aber gleichzeitig klarer Kurs aufs nächste Wochenende, denn da stand gleich das nächste Highlight an. Was war denn da los?
Das waren die Willkommenstage der Studienstiftung. Ich hatte ja in einer der letzten Folgen bereits erzählt, ich war von der Schule für ein Stipendium vorgeschlagen worden, hatte ein Auswahlwochenende, wurde angenommen. Und dann gibt es die Willkommenstage, wo alle StipendiatInnen aus einer Region ein Wochenende in eine Stadt eingeladen werden, wo sie dann in der Studienstiftung begrüßt werden, alles über ihr Stipendium erfahren, sich kennenlernen untereinander und da halt auch Dinge zusammen unternehmen. Und das war bei mir dieses Wochenende in Konstanz.
Und das war auch ein Wochenende, wo du relativ geschlaucht warst, glaube ich, im Anschluss. Ne?
Ja.
Also A, weil es natürlich wahnsinnig viel war, B, gleichzeitig es so ein bisschen auch so den Drang erfordert, dass man gerne networkt, oder?
Jein, also ich war ja da, um zu networken. Ich meine, ich habe mir vorher überlegt, okay, was ist mein Ziel dort, mit welcher Idee gehe ich dorthin? Und mein Ziel war ganz klar, sich irgendwie halt Leute suchen aus vielleicht im Idealfall auch anderen Fachgebieten außer Physik, nach Überschneidungen suchen und schauen erst, was kann man vielleicht lernen, für sich selbst mitnehmen, was kann man praktisch von denen lernen, um besser zu werden bei meinen Zielen und dann gleichzeitig aber auch zu überlegen, was könnten hilfreiche Personen sein, wer könnte mir irgendwann mal bei einem Projekt behilflich sein, mit wem könnte man vielleicht zusammen irgendwann mal was anstoßen oder organisieren. Mit dieser Brille bin ich dort praktisch hingegangen. Und
aber da, wenn ich dich das, ja, das fragen darf, was glaubst du, wie viele von den anderen sind mit dieser Einstellung auch reingegangen und wie viele von denen sind mit der Einstellung reingegangen und haben gesagt, jetzt höre ich mir das alles am Wochenende mal in Ruhe erstmal an?
Ich weiß es nicht, aber also ich wollte natürlich aber auch da, um Informationen zu dem Stipendium zu bekommen, natürlich. Aber ich meine, es ist ja auch explizit dazu gedacht, dass man sich untereinander kennenlernt und dass man das auch in erster Linie nicht zum Spaß macht, sondern weil man irgendwie in einem gewissen Maße gleichgesinnt ist und sich einander unterstützen kann oder will, voneinander profitieren kann. So, dafür ist dieses Network ja auch gedacht. Ich meine, ja, natürlich können da auch Freundschaften entstehen, aber in erster Linie die Studienstiftung, ich meine, das ist auch zum Großteil aus öffentlichen Geldern finanziert, da muss was für die Öffentlichkeit bei rumkommen, bei Veranstaltungen der Studienstiftung. Und wie gesagt, dementsprechend, ich habe mich natürlich auch persönlich darauf gefreut, mit Menschen interessante Gespräche zu haben, von denen vielleicht auch was zu lernen. Aber ich hatte natürlich auch den Gedanken, okay, wer, mit wem könnte man vielleicht irgendwann etwas zusammen organisieren. Ich meine, es gibt ja, ist ja ein fester Bestandteil der Studienstiftung, dass StipendiatInnen selbst Programme machen können. Also, dass StipendiatInnen Ausflüge organisieren, Exkursionen organisieren können, Akademien organisieren können, die sich mit bestimmten wissenschaftlichen Themen auseinandersetzen oder Kollegs. Und da habe ich natürlich irgendwie auch, oder hoffe ich, dass ich mich auch beteiligen kann, dass ich dieses Stipendium voll ausnutzen kann und mit anderen zusammen mal was organisieren oder was anstoßen kann. Und da wollte ich mich am Wochenende eben mal umschauen. Und das war klar, das wird anstrengend, aber wie gesagt, dafür war ich dort. Dementsprechend war das nicht der Teil, der mich wirklich geschlaucht hat.
Ja, und hast du denn jetzt dann jemanden getroffen, kennengelernt, wo du gesagt hast, das ist aus irgendeiner Perspektive heraus spannend?
Ja, definitiv. Also ich hatte sehr viele kürzere oder kleinere Gespräche, die sehr spannend waren. Was bei mir aber so am meisten hängen geblieben ist und was mich auch bis heute oder wo mich bis heute einiges zum Nachdenken anregt, ist, ich habe eine Person kennengelernt, die aus dem Bereich der Kognitionswissenschaften ist, also eine Wissenschaft, die praktisch versucht zu verstehen, wie unser Gehirn mit Informationen umgeht oder Informationen verarbeitet. Und das ist ein extrem, also ein Fachgebiet, von dem ich nicht ganz so viel verstehe, aber das ich extrem, extrem, extrem cool finde. Weil es so eine Schnittstelle ist zwischen auf der einen Seite Physik und Mathematik und auf der anderen Seite Dinge wie zum Beispiel auch Neurodivergenzen oder Gesellschaftswissenschaften, wie funktionieren Menschen eigentlich, und den Gedanken, dass man eines Tages vielleicht, wenn die Kognitionswissenschaften nur weit genug fortgeschritten sind, dass Menschen praktisch eigentlich angewandte Mathematik werden, also dass man genau verstehen kann, dass man unser Gehirn eigentlich beschreiben kann wie einen riesigen Computer, weil es ist ja eigentlich nichts anderes außer ein biologischer Computer. Das finde ich extrem, ich glaube, das ist auch eine Schlüsselwissenschaft für die Zukunft der Menschheit. Ich glaube, die Kognitionswissenschaften werden in den nächsten 50, 100 Jahren zu einer der ganz zentralen, wichtigen Wissenschaften aufsteigen.
Ja, allein schon aus dem Grund, weil alles, was wir unter Intelligenz jetzt im Schnitt verstehen, ja irgendwie dann doch irgendwie wieder künstlich abgedeckt werden kann.
Ja, genau, das ist der Punkt. Warum sollte ein Gehirn, das genauso komplex ist wie unseres, aber halt aus Silizium besteht, statt aus Kohlenstoff, was praktisch künstlich gebaut ist, warum sollte sich das in irgendeiner Form unterscheiden? Ich meine, das ist alles nur das Nährmedium für die Prozesse, die dort stattfinden. Und von den Prozessen verstehe ich nicht ganz so viel, aber ich weiß, dass es sehr, sehr viele Überschneidungen mit der Physik gibt, weil in den letzten Jahren immer mehr WissenschaftlerInnen der Meinung sind, das, was in unserem Gehirn passiert, wie Gedanken entstehen, das lässt sich nicht mit klassischer Physik, mit einfach elektrischen Impulsen und Chemie, die dort passiert, erklären, sondern da ist Quantenphysik im Spiel. Also unsere Gedanken entstehen auf einem mikroskopischen Level. Das ist eine Idee, die immer mehr verfolgt wird in den letzten Jahren, die nicht bewiesen ist, aber die ich extrem, extrem faszinierend finde, weil sie eine echte Zufallskomponente in die Welt bringt. Das heißt, nur mit der Quantenmechanik ist es tatsächlich möglich, uns irgendwie einen freien Willen zu retten. Weil wenn man sagt, das ist alles nur Chemie, was da passiert, und alles nur Physik, dann gibt es keinen freien Willen. Dann ist alles, was hier passiert, ist exakt festgelegt durch die Naturgesetze und hätte nie anders kommen können. So alles, was wir tun, sagen. Mhm. Nur wenn man die Quantenphysik da reinbringt, da ist echter Zufall im Spiel. Ja, es ist unmöglich vorherzusagen, was genau passiert jetzt. Und dann könnte man praktisch sagen, der Zufall, der bei der Entstehung unserer Gedanken mit drin hängt, der erzeugt die Illusion, wir hätten einen freien Willen. Mhm. Das ist so ein spannendes Gebiet und darüber habe ich mich sehr ausführlich ausgetauscht mit einer Person. Und,
wie kann ich mir dieses Kennenlernen vorstellen? Die sagt, ich studiere Kognitionswissenschaften und dann
schlägst du
gnadenlos zu.
Also was heißt, ich schlag gnadenlos zu? Ich habe ja weniger Ahnung in dem Fall von dem Thema, aber ich bin dann natürlich sofort mit total vielen Gedanken und Fragen und Ideen, was sie denn dazu denken würde.
Okay.
Und das Gespräch haben wir auch an dem Wochenende nicht abschließen können. Wir haben es dann fortgesetzt.
Aber ihr digital. Steht noch in Kontakt. Mhm. Ja, schön, super. Okay. Und gab es denn außer den Kontakten Dinge, Momente, Erlebnisse, Informationen, wo du so rückblickend jetzt sagst, das ist vielleicht nochmal cool zu erzählen insgesamt? Weil wir haben uns ja auch noch gar nicht so ganz groß drüber unterhalten können, weil wir uns tatsächlich in den letzten Wochen auch, also nicht nur bedingt dadurch, dass du so wenig da warst, sondern wenn du dann da warst, dann später, war ich dann auch zum Teil wieder nicht da. Eigentlich jetzt erst so seit einer Woche sehen wir uns auch mal wieder so ein bisschen.
Ja. Also die Stadt, in der das Ganze stattgefunden hat, Konstanz, das war sicherlich ein riesiger Pluspunkt. Also allein unsere Unterkunft war schon sehr cool. Das war so eine Jugendherberge, die so einen... Ich glaube, ich weiß nicht, alter Wasserturm, ich bin mir nicht sicher, was war auf jeden Fall ein riesiger Turm, wie so ein Turm von einem Schloss, in dem die Zimmer waren. Und ich war im zweiten Stock untergebracht, habe sehr unproblematisch ein Einzelzimmer organisiert bekommen. Also ich habe eine Mail geschrieben und habe eine Antwort bekommen, kriegen wir hin. Ich musste an der Anmeldung sagen, für mich gab es ein Einzelzimmer, dann hatte ich ein Einzelzimmer. Das war sehr positiv. Und diese Unterkunft war halt ein bisschen außerhalb von Konstanz. Am See direkt und sehr im Grünen. Und wie gesagt, dann gab es doch diesen Turm. Und den Turm fand ich schon mal, den fand ich echt cool, dass ich da auch im Turm geschlafen habe praktisch. Hat mir sehr gut gefallen. So eine Wendeltreppe, die da so hoch geht. Und wenn man von der Herberge, also wenn man aus der Unterkunft rausgeht, die hat so einen Innenhof, von dem man auf den See gucken kann. Und da kann man einfach raus, um eine Ecke. Und dann kommt man auf eine riesige Wiese, wo auch nichts ist. Nur eine total hohe Wiese mit so Wildblumen und allem Möglichen. Und da ist niemand. Das hat irgendwie niemand so richtig entdeckt anscheinend. Also da habe ich sehr viel Zeit auch alleine verbracht, einfach weil der Ausblick extrem, extrem cool war.
Auf der Insel Mainau meinst du jetzt?
Ha?
Auf der Insel Mainau nochmal?
Nee, direkt neben der Unterkunft.
Ah, okay.
Man ist, wenn man bei der Unterkunft rausgegangen ist, ist man direkt auf diese Wiese gekommen. Und die Wiese ging praktisch hunderte Meter bis zum See nach unten.
Okay.
Und da war es halt extrem still, ruhig und man hatte diesen total, total coolen Ausblick.
Das heißt, du konntest Akkus ganz gut mal wieder aufladen, so ein bisschen.
Ja, da bin ich sehr, sehr oft hingegangen, weil es doch sehr, sehr viele Menschen waren. Also die Veranstaltung wäre deutlich, also ne, mir ist klar, es sind halt alle StipendiatInnen aus der Region, die aufgenommen wurden. Für mich wäre es deutlich, nicht nur entspannter, sondern
wie viele Stipendiaten waren denn da ungefähr? Kannst du das sagen? Oder?
Vielleicht so 80.
Ah, okay. Okay.
Also alle aus Baden-Württemberg, Ost und der Schweiz.
Gut, es kommt ja immer dann dazu, auf welcher Fläche befindet man sich. Ne? Also auch 1000 Leute können ja dir nichts anhaben, wenn du in einem 10.000-Mann-Stadion sitzt. Aber 80, wenn das dann so auch Gruppenräume sind, wie Hörsäle wahrscheinlich so ein bisschen, da ist dann wahrscheinlich schon ein bisschen Action.
Und es hat halt dazu geführt, es wäre auch deutlich... wie sage ich das, nicht produktiver, wertvoller, also in dem Sinne, ich hätte wahrscheinlich deutlich mehr profitiert, wenn es weniger Menschen gewesen wären, weil dadurch war es halt wirklich so, es war sehr, also solche Gespräche, wie dieses Gespräch über Kognitionswissenschaften, das war schon die Ausnahme, weil halt es sehr, sehr viele Menschen sind, die sich in der Regel auch zusammengeschlossen haben, in Gruppen aus 5, 6, 7, 8, was überhaupt nicht für mich ist. 7 Leute, von denen ich keine einzige richtig kenne, die dann alle untereinander, also das ist ein deutlich zu komplexes System aus Menschen, da finde ich mich nicht drin zurecht. Sodass ich da, und in der Regel auch die Aktivitäten, die sind dann sehr häufig spät abends praktisch noch in die Stadt gegangen, auch teilweise was trinken oder so, da hatte ich halt nicht so richtig Lust drauf oder habe mir das auch einfach, ich hatte weder Lust drauf, noch hätte ich mir das auch zugetraut, so mit fremden Menschen. So dass ich darin immer lieber außen vor geblieben bin und mich dann wieder auf mein Zimmer oder auf diese Wiese ein bisschen verkrochen habe. Und diese wirklich coolen Gespräche, die hatte man eigentlich eher, wenn man eine Person zufällig mal alleine aufgetroffen hat und man die Gelegenheit hatte zu sprechen oder auch zu dritt geht es auch noch gut. Aber alles darüber hinaus
wird schwierig
noch, dass es noch substanziell wird. Dann wird es sehr schnell sehr oberflächlich irgendwie, wenn zu viele Menschen und auch langweilig dadurch dann. Deswegen, ich habe es eher genossen, wenn ich mal mit Personen zu zweit, zu dritt sprechen konnte. Und das war halt relativ selten der Fall, weil in der Regel funkt dir dann irgendwer dazwischen und lädt halt, keine Ahnung, fragt, ob man da und dahin mit will und dann sind die Personen wieder in größeren Gruppenkonstellationen und da ist es halt selten so, dass man über ein Thema wirklich in der Tiefe spricht und normalerweise würde ich mir das total cool vorstellen, ja gerne, auch 10 Personen, die ihre Gedanken zu Kognitionswissenschaften teilen, dann hätte ich wahrscheinlich noch mehr gelernt, aber so läuft es dann ja nicht, sondern dann ist es sehr schnell wieder, so wie man es halt aus der Schule oder aus einer Klassenfahrt kennt, nicht mehr so spannend und halt auch einfach extrem anstrengend, sodass dann ich mich dann eben recht früh auf mein Zimmer in der Regel verzogen habe. Und deswegen wäre es wahrscheinlich noch deutlich schöner gewesen mit etwas weniger Leuten, auch wenn die, ich meine, irgendwie ist das Coole, dass es so viele Leute sind, die alle irgendwie was zu sagen haben und was beizutragen haben. Aber gerade das hat das Ganze auch irgendwie so überladen, dass es teilweise doch fast war wie eine ganz normale Klassenfahrt, wo man eigentlich recht wenig mitnehmen konnte, gerade aus den freien Phasen, die jetzt nicht organisiert waren, wo es nicht festes Programm gab, sondern wo wirklich einfach alle rumgelaufen sind und halt irgendwie interagiert haben. Ich habe halt tatsächlich gedacht, da gehen mehr oder weniger alle so grob mit meiner Zielsetzung hin und habe auch erwartet, dass, okay, in erster Linie dient dieses Willkommenswochenende dazu, halt Kooperationsmöglichkeiten auch irgendwie auszuloten. So wurde es auch so ein bisschen angekündigt. So, man trifft sich, um sich auszutauschen, auch interdisziplinär. Und das war doch ein bisschen weniger der Fall, als ich es mir erhofft habe. Nichtsdestotrotz war ich sehr froh, dass ich hingegangen bin. Es hat sich definitiv gelohnt, das auf sich zu nehmen, sozusagen.
Okay. Ja, und damit ist der, ich will nicht sagen, der Prozess abgeschlossen, aber wenn man jetzt mal so ein paar Wochen oder Monate zurückblickt, ich meine, du kannst ja vielleicht die Folgen, als wir über die verschiedenen Zwischenstadien nochmal gesprochen haben, auch nochmal verlinken. Aber das war jetzt schon ein ganz schöner Ritt insgesamt, ne? Also von dem Moment, dass ich sage, hey Jason, wir kriegen dieses Studium, das kriegen wir so gar nicht finanziert mit den Rahmenbedingungen, die du brauchst. Du musstest mal auch mal gucken, was gibt's an Fördermöglichkeiten und du dann gesagt hast, naja, also ich bin jetzt vorgeschlagen für ein Stipendium und ich dann gesagt habe, naja, aber es gibt ja noch mehr Möglichkeiten und du dann gesagt hast, naja, aber das ist ein politisches Stipendium, das möchte ich nicht, also unterschiedlichste Gründe immer aufgezählt hast und eigentlich nur auf dieses Stipendium
ist ja auch das Beste, muss man schon sagen.
Welches das Beste ist, zweifelsohne, welches aber ja auch am schwierigsten ist zu bekommen. Ich meine, es gab ja noch dieses Auswahlwochenende mit allem drum und dran, wo ich mich dran erinnere, wie du da, ich will nicht sagen, malträtiert worden bist oder so, aber schon ein bisschen rangenommen worden bist auf verschiedenen Ebenen. Und nun haben wir quasi in dieser Woche auch die Berechnung deines Stipendiumbeitrags bekommen. Ich weiß gar nicht, ob wir darüber sprechen dürfen, inhaltlich in Zahlen. Deswegen lassen wir die Zahl jetzt selbst mal weg. Aber um das Ganze so mal in Relation zu bekommen, summa summarum bekommen wir mit allen, also den, was den BAföG-Anteil angeht, also das Grundstipendium ist das quasi, wenn man so will. Dann gibt es einen Auslandsbonus und dann gibt es noch für außerordentliche Hilfeleistungen einen kleinen Bonus. Haben wir in etwa die Summe um so grob die Hälfte deiner Miete davon tragen zu können. Das kann man so ungefähr über den Daumen schlagen. Das heißt, ja, das ist eine riesige Hilfe, zweifelsohne, das will ich überhaupt nicht schmälern, aber heißt halt trotzdem, es bleibt noch eine Hälfte übrig und das ist keine kleine Hälfte. Und es bleiben weitere Unkosten in einem nicht kleinen Umfang, weil Zürich halt einfach eine scheißteure Stadt ist. Das dickste Pfund ist eigentlich das, dass wir etwas entspannter auf die Baustellen blicken können, die wir sonst doch perspektivisch in der Zukunft gesehen haben, nämlich über das Stipendium werden auch die Studiengebühren getragen. Ja. Und da bestünde ja immer noch die Gefahr, dass die in den nächsten Jahren so massiv steigen, dass sie wirklich dazu führen, dass wir das so gar nicht mehr gestemmt kriegen. Ja.
Das ist tatsächlich, also wenn es wirklich so ist, dass die ETH sozusagen die Mittel, die eher aus dem Bundeshaushalt gekürzt wurden, dass sie das alleine über Studiengebühren auffangen muss, um halt das Niveau der Forschung und der Lehre konstant zu halten, gleichzeitig aber Schweizer Studierende nicht mehr belasten will, dann würde das praktisch zu amerikanischen Verhältnissen führen, also dass die Studiengebühren für ausländische Studierende fünfstellig werden pro Semester. Mhm. Und das wäre natürlich extrem schade, weil die ETH, soweit ich weiß, eigentlich die weltweit einzige Uni ist, die sozusagen in allen Rankings und vom Niveau der Forschung und Lehre eigentlich auf Augenhöhe ist mit den großen amerikanischen und britischen Universitäten. Aber was allein die Studiengebühren angeht, prinzipiell für eine Mehrheit der Menschen leistbar in der Schweiz. Das ist etwas ziemlich Einmaliges und das wäre sehr schade, wenn das verloren geht. Weil die Selektion, die man damit macht, ist ja keine Selektion nach
Potenzial
können,
und Leistung,
sondern nach Geburtslotterie.
Ja. Ist es aber ja so in einem gewissen Umfang auch, muss man sagen. Also es ist ja, gibt es ja auch ganz klare Studien zu, dass die meisten Menschen, die überhaupt den Weg in ein Studium finden, aus Akademikerhäusern Häusern kommen. Und das kann dir ja weder Mami noch ich bieten. Da bist du derjenige, der diese Schwelle jetzt sehr brachial durchbricht oder auch sehr beeindruckend durchbricht. Aber man muss halt auch sagen, wir gehen hier, das soweit kann man sich, glaube ich, aus dem Fenster lehnen, ohne dass man große Geheimnisse hat, wir gehen hier auch all in so, ne? Also ich habe einen neuen Job, der ist auch nicht mehr vor der Haustür, sondern der ist in Hamburg. Die Mami hat die Stunden aufgestockt und hat sich in einen Job gestürzt, der mit einem guten Stückchen mehr Verantwortung versehen ist. Wir haben alles an Ersparnissen etc. zusammengeklaubt, um da irgendwie so das Paket zu schnüren, um zumindest erstmal jetzt die nächsten 3 Jahre in eine einigermaßen, ich will nicht sagen gesichert, es kann ja immer irgendwas passieren, aber es für realistisch zu erachten, dass du ja, vielleicht auch mal mit 5 Tagen Spaghetti mit Ketchup oder sonst was, aber du hast ja auch schon gesagt, es ist mir scheißegal und wenn ich keine Wohnung mehr bezahlt bekomme, dann schlafe ich unter der Brücke, ich werde dieses Studium durchziehen. Das weiß ich auch sehr zu schätzen, aber ich glaube, ich würde mich ein bisschen wohler fühlen, wenn du das Studium durchziehst und nicht unter der Brücke schlafen musst.
Ja. Ich auch.
Deswegen haben wir natürlich auch gesagt, geben wir dort das volle Risiko mit allem, was dazugehört. A, weil wir natürlich auch an dich glauben und B, weil auch viele andere Menschen an dich glauben und nicht, dass ich denen mehr vertraue als unsere eigenen Eingebungen insgesamt, aber das ist schon klar insgesamt. Ja, von daher haben wir natürlich die Baustelle, die sich natürlich schon so ein bisschen insgesamt auftut, ne? Für die ich jetzt so ganz aus der Hüfte auch noch keine Lösung habe, ist das ja zumindest Teile der Ersparnisse eigentlich angedacht waren, um irgendwann das dritte große Versprechen so ein bisschen realistischer zu machen.
Ja.
Also muss man vielleicht erklären, wir haben ja Film und das erste Buch ist ja eigentlich so das Versprechen, die Suche nach dem Lieblingsverein. Das zweite Buch ist eigentlich, wenn man es ganz brachial runterbricht, geht es da um das zweite, um ein zweites Versprechen. Und wir sind eigentlich am Überlegen, ob es noch ein drittes Buch geben wird. Was heißt eigentlich, sind wir nicht am Überlegen, sondern du hast mir befohlen, dass es noch ein drittes Buch geben wird, mindestens. Und dieses dritte Buch soll eigentlich das letzte offene Versprechen einlösen.
Das zweite ist ja auch noch offen.
Was ist denn das zweite?
Das Versprechen der Weltverbesserung.
Ach so, ja, aber
das noch nicht begonnene.
Noch nicht begonnene. Das letzte wäre das noch nicht begonnene und das ist das älteste Versprechen. Ja. Ups, jetzt bin ich gegen mein Mikro geschlagen. Das ist das älteste Versprechen von allen und ich habe sehr, sehr, sehr lange immer gehofft, dass gedacht habe, da bestünde am ehesten die Wahrscheinlichkeit, dass er das wirklich irgendwann einfach verdrängt und vergisst, weil da dürftest du noch nicht sehr alt gewesen sein. Also ich würde sagen viereinhalb, vielleicht 5 oder so. Aber das ist, dass ich dir damals versprochen habe, dass wir mal Shinkansen fahren werden. Was ich dann noch gedacht habe, ja gut, irgendwann mal im Leben nach Japan zu kommen, ist ja auch kein großer Akt. Jetzt haben sich natürlich parallel dazu durch die neue Familienvereinbarung, dass wir nicht fliegen dürfen, die Situation ergeben, naja, das Versprechen einzulösen, nach Japan zu reisen, geht jetzt mittlerweile einher, ja, machen wir, aber nicht mit dem Flieger.
Ja.
Es bliebe also nur der Zug, das heißt, der Druck wird schon größer, dass wir eine Zugreise nach Japan machen. Und das ist halt schon nochmal etwas, ich meine, da reden wir über wahrscheinlich 3 bis 4 Monate insgesamt, ja, vermutlich. Das sind 3 bis 4 Monate, wo ich dann, also ich müsste ja so lange Urlaub nehmen oder unbezahlten Urlaub, die Reise selbst wird Geld kosten oder so. Das ist also etwas, wo ich noch keine finale Lösung habe. Du siehst das recht optimistisch, sagtest du ja eventuell. Ja, dann, du suchst dann einen Sponsor, ja, oder irgend sowas, einen großen Sponsor. Ich glaube, dass halt nicht, dass jetzt jemand wie die DB wahrscheinlich nicht eine Reise bis nach Japan irgendwie
sponsern würde. Nee, aber entweder wir machen das selber über die praktisch öffentliche praktisch Bewerbung oder öffentliche Erzählung der Reise, oder wir suchen uns jemand, der das begleitet dokumentarisch und die Reise finanziert, dafür bekommen sie praktisch die Rechte daraus, Dokumentation, was auch immer, zu machen.
Okay.
Das wird schon funktionieren.
Ja, gut, ich werde mir sicher, oder ich habe mir angewöhnt, dir nicht zu widersprechen. Das hat in den letzten Jahren meistens nicht dazu geführt, dass ich irgendwann mal sagen konnte, jawohl, ich hatte endlich recht. Deswegen halte ich mich da zurück. Aber es ist halt schon, es ist ein Gehechel irgendwie so, weiß ich nicht. Also insgesamt so. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Das ist schon.
So, und dann würde ja eventuell, auch wenn da noch vieles im Unklaren ist, auch noch eine Reise zu einer Premiere in den USA anstehen, falls es einen Film in den USA gibt. Ebenfalls ohne Flugzeug.
Gut, den sehe ich noch nicht, solange ich nicht ein Drehbuch gesehen habe irgendwann mal. Vorher mache ich mir um das US-Remake, insbesondere in der jetzigen Phase, überhaupt keine Gedanken.
Auch ich mache mir da relativ viele Gedanken.
Also darüber. Schon natürlich viele Gedanken, aber dahingehend keine Gedanken, weil wir haben noch nichts, worüber man sich Gedanken machen müsste. Man muss sich Gedanken machen in Anbetracht dessen, welche Perversitäten dort in den USA nicht nur auf Ebene der Migration passieren, sondern auch was den Umgang mit behinderten Menschen angeht, etc. Und insbesondere der Fokus von Kennedy auf Autismus lässt sehr, sehr, sehr Böses erahnen, dass es da um das, ganz klar um das Ziel des Ausradierens geht. Also die MMS-Lobby, also quasi die Lobby, die Eltern empfiehlt, dass es eine gute Idee wäre, ihren Kindern Chlor in den Darm einzuführen, um Autismus zu bereinigen. Und das ist halt etwas, wo man eigentlich sagen würde, ja gut, sowas macht ja niemand doch. Da geben so Leute sogar sehr, sehr viel Geld aus, weil es für viele auch dahingehend den Anschein hat, dass es wirkt, weil Kinder so eingeschüchtert sind und so zurückgezogen und sich so einkerkern in sich selbst, weil sie einfach wahnsinnige Angst vor diesen...
Da geht es ganz klar darum, dass man das Leben für AutistInnen so furchtbar und unaushaltbar macht, dass dann gleichzeitig mit den neuen genetischen Tests, die sie ja beispielsweise mit Autism Speaks Spendengeldern jetzt finanzieren, sich die so gut wie alle Eltern dafür entscheiden würden, eine Schwangerschaft abzubrechen mit einem autistischen Kind, um Autismus so langfristig auszurotten und die AutistInnen, die geboren sind, charakterlich zu zerstören oder auch in den Suizid zu treiben. Das ist die Strategie. Ich meine, spricht das ja auch mehr oder weniger offen aus, dass spricht ja immer wieder von einer Epidemie oder einer Seuche, die es einzudämmen oder auszurotten gelte. Und ich meine, wie bekämpft man eine Seuche? So.
Hast du irgendeine Ahnung, warum Kennedy sich da ausschließlich oder sehr intensiv auf das Thema Autismus fokussiert?
Ich habe da auch viel drüber nachgedacht. Ich weiß nicht, ich könnte mir schon vorstellen, dass es für Faschisten in dem Sinne eine besonders, oder dass wir Faschisten eventuell besonders Angst machen, weil
Autisten häufig so schwer manipulierbar sind?
Vermutlich, ja, irgendwie. Ich glaube, wir sind irgendwie eine Art Mysterium oder vielleicht unverständlich oder auch unberechenbar für Faschisten. Und gleichzeitig ja auch in dem Sinne eine Gefahr, dass Faschisten ja die praktisch das Konzept der Wahrheit mehr oder weniger ausradieren wollen. Und alles, was Faschisten so brauchen, ja, das Lügen, die Empathielosigkeit, die Ignoranz, sich nicht nach links und rechts zu schauen, sich um nichts anderes zu kümmern, außer halt darum, wie es einem selbst irgendwie so geht, dafür sind AutistInnen eine Bedrohung. Und obwohl man ihnen es schon so schwierig macht, obwohl man es ihnen so schwierig macht, dass sie eigentlich schon genug damit beschäftigt wären, ihr eigenes Überleben so zu sichern, gibt es ja total viele AutistInnen, die aktivistisch aktiv sind und sich trotzdem auch noch gleichzeitig um den Rest der Welt kümmern. Und ich denke, davor muss Kennedy eine ganz schöne Angst haben, wenn er sich so auf Autismus fokussiert.
Zu Recht.
Und ja, ich sehe.
Wäre es ein Kampf mit gleichen Waffen, würde ich mir überhaupt keine Sorgen machen.
Ich auch nicht. Und deswegen, also besorgt ich auch darüber bin, wie geht das mit diesem Film weiter in den USA? Verlieren wir dort die Kontrolle? Sehe ich auch immer noch die große, große Chance, mit uns oder auch ich persönlich dem in den USA etwas entgegensetzen kann mit diesem Film und eventuell auch mit meiner Präsenz vor Ort.
Gut, dazu muss es ihn ja tatsächlich erstmal geben und da ist noch ein gutes Stückchen zu gehen, denn da ist die hundertprozentig finale Entscheidung noch gar nicht gefallen. Warten wir ab und harren der Dinge, die da kommen. Ja, wir hatten uns ja vorgenommen, eigentlich irgendwie, dass eine Folge nicht unbedingt viel länger als eine Stunde gehen soll. Wir sind jetzt bei einer Stunde 11. Wir hätten auch nur noch ein sehr schwerköstiges Thema, größeres Thema offen, sodass ich fast sagen würde, wir machen für heute vielleicht einen Cut und achten darauf, dass es jetzt nicht wieder 4 Wochen bis zur nächsten Folge dauert.
Ich bin ja jetzt auch ein paar Wochen hier.
Du bist ja ein bisschen häufiger in der Nähe. Hast ja auch immer zum Glück die Situation, dass du mich mal ruckizucki mal zur Arbeit nach Hamburg begleiten kannst und wir dann irgendwie entweder im Zug oder wo auch immer podcasten können. Das ist schon von Vorteil. Ja. Ich habe vorhin Nudeln fallen lassen.
Du musst dann vom Boden essen?
Nee. Sondern? Penne jetzt auf dem Boden.
Oh, nein. Oh.
Schlimm.
Oh.
Ich muss gestehen, ich habe vorhin versucht, die Accounts, unsere ganzen Social Media Accounts, da gibt es leider ein paar Baustellen, was die Zugänglichkeit angeht. Ich hoffe, dass es sich da nicht um den Hack handelt. Aber Facebook hat dann einigermaßen funktioniert und bei Facebook kam dann sofort, ich weiß nicht, ob du diese Memes kennst mit dem Vater und dem Sohn of The Walking Dead. Und das sind dann so diese 4 aneinandergereihte Bilder, wie er ihm was sagt und der Sohn dann immer sagt, bitte nicht, Dad, bitte nicht. Und er sagt es dann trotzdem. Und es ist wirklich so abgrundtief schlecht, dass ich wirklich jedes Mal heulen könnte. Einerseits vor Schmerz und Krampf und gleichzeitig weiß ich immer, dass mein Sohn dann wiederum ein guter Adressat ist, diese Scham zu teilen insgesamt ein wenig. Ja. Dann lass uns doch ein letztes Mal das Vita-Malz, das Malzbier natürlich, Entschuldigung, müssen wir rausschneiden. Heute haben wir tatsächlich mal eine Dose von einem anderen Malzbier holen müssen, als wir sonst eigentlich trinken, weil ich vorhin erst von der Arbeit gekommen bin und wir gar nichts mehr zu Hause hatten. Aber wir erheben unser Döschen heute mal auf alle unsere Unterstützer auf Steady. Es ist so, dass uns, glaube ich, mittlerweile knapp über 50 Menschen pro Monat auf Steady mit unterschiedlichen kleinen Beiträgen unterstützen. Von 1 Euro über 5 Euro. Es gibt auch einige, die uns dort 15 Euro zukommen lassen. Und da ist halt mittlerweile einfach auch ein Sümmchen zusammengekommen. Das ist, was wahnsinnig hilft. Auch hilft irgendwie, all das, was wir so vorhaben, so mit in Angriff zu nehmen und leistet auch einen wertvollen kleinen Beitrag zu deinem Uni- und Studiumleben in Zürich. Von daher einfach mal so von mir so aus dem ganz bescheidenen Eckchen etwas verschämt. Vielen, 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 vielen Dank. Ja, auf euch. Prost. Du sagst ja wahrscheinlich nichts, ne? Wobei du auch mal was sagen könntest. Du kannst das auch formulieren, ohne Danke zu sagen.
Da steht ja auch, dass Normalerweise ist es ja so, dass man für das günstigste Steady-Paket kriegt man praktisch einfach ein Danke. Bei uns kriegt man ja nicht mal ein volles Danke dafür.
Ja,
so.
Nur von mir ja. Vielleicht. Ja.
Ja.
Ja. Gut, machen wir Schluss für heute.
Ja.